Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Andreas Mein. Guten Morgen. Dietrich Bonhoeffer, geboren 1906 in Breslau, hingerichtet am 9. April 1945 im Konzentrationslager Flossenbürg. Er kämpfte gegen die Nazis, ein Mann, der allseits bewundert wird. Einer seiner programmatischen Sätze: Nur wer für die Juden schreit, darf auch gregorianisch singen. Und der wohl bekannteste Satz: Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Der evangelische Theologe Bonhoeffer, er prägt seine und andere Kirchen und viele Theologen bis heute. Einer von ihnen wagt gleich einen kritischen, liebevollen, differenzierten Blick. Dazu herzlich willkommen. Wer so ein Buch vorlegt, der braucht ein dickes Fell. Der Titel gibt den Ton vor. Widerstand und Versuchung, als Bonhoeffers Theologie die Fassung verlor. Ralf Frischs Buch kommt fachwissenschaftlich daher und zugleich feuilletonistisch. Es soll offenbar nicht im Regal einer Unibibliothek verstauben, es soll etwas bewirken. Ralf Frisch, Jahrgang 1968, ist Professor für systematische Theologie und Philosophie an der Evangelischen Hochschule Nürnberg. Frisch ist ein feingeistiger Provokateur, auch eine Edelfeder, was riskant ist im Wissenschaftsbetrieb. Und Dietrich Bonhoeffer zu hinterfragen, ihm zu unterstellen, dass seine Theologie am Ende die Fassung verlor, das ist, um unpassende katholisch klingende Begriffe zu bemühen, heretisch, ketzerisch, ein Sakrileg. Warum Frisch das tut, können wir jetzt besprechen. Frisch ist uns zugeschaltet aus Nürnberg beim Bayerischen Rundfunk. Wir zeichnen das Gespräch auf, beziehungsweise haben es aufgezeichnet. Guten Morgen, Herr Frisch.
Guten Morgen, Herr Mein.
Herr Frisch, zunächst einmal dies. Das, was Sie da tun in Ihrem Buch, warum geht das gar nicht?
Naja, ich habe ja ein Buch geschrieben, das Bonhoeffers letztes Lebensjahr ein bisschen fiktiv verarbeitet. Das heißt, ich habe mich, wenn Sie so wollen, unter das Bewusstsein Dietrich Bonhoeffers im Gefängnis geschlichen und versucht, Widersprüchlichkeiten seiner Theologie ihn selbst durchdenken zu lassen und auch selber anzweifeln zu lassen. Das geht natürlich deshalb nicht, weil ich zum einen nicht weiß, was tatsächlich in dieser brutalen, fürchterlichen Lebenszeit Bonhoeffers in Bonhoeffer vorgegangen ist. Und es geht natürlich auch deshalb nicht, weil es eigentlich eine Grenzüberschreitung ist und, wie manche ja sagen, es doch mehr Pietät oder Scheu bedürfte, diesem Menschen gegenüber in dessen Intimität einzudringen, sich eigentlich verbietet. Natürlich konnte Bonhoeffer denken und erringen, zweifelnd, durchbuchstabierend, was ihm gerade in den Sinn kam. Und wer sind wir, dass wir über ihn in irgendeiner Weise richten dürften? Aber ich glaube schon, dass es erlaubt sein muss, 3 Generationen nach seiner Ermordung diese Theologie noch einmal neu ins Licht zu rücken und sich zu fragen, wo die großen Sackgassen, Inkonsistenzen und Versuchungen sind, die eine gewisse Heiligsprechung Bonhoeffers manchmal doch zu sehen verhindert.
Bevor wir auf die Heiligsprechung weiter eingehen, sagen Sie noch mal ganz kurz, um das von vorne herein abzustecken, wenn Sie Bonhoeffer hinterfragen, was wollen Sie auf keinen Fall?
Ich möchte natürlich auf keinen Fall Bonhoeffer irgendwie auf eine Weise diskreditieren, die nur reißerisch, plakativ oder eben ein Denkmalsturz wäre, sondern ich möchte tatsächlich versuchen herauszuarbeiten, wo die inneren Problematiken von Bonhoeffers Theologie sind, und ich möchte zeigen, warum die Theologie der Gegenwart, eine bestimmte Theologie der Gegenwart, an einem Punkt ist, an dem sie ist. Und ich glaube, das hat viel mit Bonhoeffer zu tun. Ich möchte Bonhoeffer tatsächlich nicht auf eine Weise destruieren oder kritisieren, die unlauter, gemein oder eben nur polemisch wäre, weil ich Bonhoeffer in der Tat für einen der kreativsten Theologen des 20. Jahrhunderts halte.
Sie sprachen eben von Heiligenverehrung, die ja in der evangelischen Kirche nicht in dem Maße verbreitet ist wie im katholischen Raum. Ist Bonhoeffer für viele Protestanten so etwas wie ein Surrogat, weil ihnen schmerzlich bewusst ist, dass da etwas fehlt?
Er ist natürlich in der Tat wahrscheinlich der einzige Heilige, den der Protestantismus hat. Er ist eine gewaltige Projektionsfläche. Er ist der, der man gerne gewesen wäre, ohne natürlich gerne Bonhoeffer tatsächlich gewesen zu sein, weil man sein Schicksal natürlich nicht hätte teilen wollen. Aber er ist schon der, mit dem man sich gerne schmückt, weil es eben wenigstens einen gibt, der völlig dekontaminiert und rein geblieben ist im Grauen dieser Zeit des Dritten Reichs. Von daher ist er ein Stellvertreter. Aus diesem Grund wird es auch so schwierig, Bonhoeffers Texte ernsthaft theologisch kritisch unter die Lupe zu nehmen, weil man immer den Anschein hat, es mit heiligen Texten zu tun haben, die man dann eben entsprechend als heilige Texte lesen muss und die man irgendwie harmonisieren muss, auch wenn sie vielleicht gar nicht zu harmonisieren sind oder mitunter sogar Unsinniges enthalten.
Sie sprechen seine Schriften an und wie sie vorgehen, ich skizziere das mal so, sie kontrastieren ja vor allem seine älteren Schriften mit dem so berühmten Briefwechsel, also mit Widerstand und Ergebung. Da haben Sie sich nochmal richtig reingekniet. Welche persönliche Geschichte haben Sie mit Widerstand und Ergebung? Also ich kann mich genau erinnern, wie es mich als 20-Jähriger ausgesprochen ergriffen hat, dieses Buch, aber auch ratlos zurückgelassen hat.
Bonhoeffers Briefwechsel ist ungeheuer kreativ, er ist ungeheuer inspirierend und er ist tatsächlich auch ungeheuer ultimativ, immer im Gestus der letzten Erkenntnis geschrieben. Und ich weiß noch als Student, wie verführerisch, aber auch faszinierend es war, satzweise Bonhoeffer zu zitieren, weil eben kein anderer es in dieser Klarheit, Plastizität und Deutlichkeit, auch in dieser Radikalität gesagt hat wie Bonhoeffer. Also sein Briefwechsel eignet sich tatsächlich immer wieder dazu, zitiert zu werden. Und er wird ja auch immer wieder zitiert, immer sozusagen ein bisschen dekorativ natürlich. Am Ende noch ein Bonhoeffer-Zitat, um dem eigenen die letzte Weihe zu verleihen. Aber ich weiß eben noch, dass inmitten von schwer verständlichen, verquasten bis zur Selbstverstümmelung unverständlichen theologischen Texten Bonhoeffers Klarheit und Reinheit und Aufrichtigkeit mich sehr fasziniert hat und dass ein Mensch, ich sag mal, in seinem letzten Lebensjahr nochmal seine gesamte Theologie erneuert, verändert, laboratoriumsmäßig umkrempelt und das alles in einer Situation, wo ein anderer wahrscheinlich überhaupt keinen klaren Gedanken hätte mehr fassen können, das fand ich schon sehr beeindruckend. Bis heute.
Die Quintessenz bei Bonhoeffer ist ja, zumindest in seinem letzten Lebensjahr, das Programm eines religionslosen Christentums, die Vision eines mündigen Lebens ohne Gott, also etsi deus non daretur, Leben, als ob es Gott nicht gäbe, Konjunktiv 2. Wieso passt das aus Ihrer Sicht nicht zusammen mit dem, was Bonhoeffer vorher gesagt und geschrieben hat?
Bonhoeffers Theologie bis zu seinem Gefängnisbriefwechsel, insbesondere auch seine Ethik, die ja auch ein großes Gedankenexperiment ist, also die Fragmente seiner Ethik, geht immer davon aus, dass unsere Weltwirklichkeit in einer letzten Wirklichkeit gegründet ist. Es gibt Texte in Bonhoeffers Ethik und auch in seinen früheren Schriften, die lesen sich, als ob gewissermaßen Roma Locuta, also Rom, gesprochen hätte. Eine klare Metaphysik, die Welt ruht in einer letzten Wirklichkeit und wie das Verhältnis unserer diesseitigen Erfahrungswirklichkeit, also der sogenannten vorletzten Dinge und der letzten Dinge ist, das bemüht sich Bonhoeffer die ganze Zeit durchzubuchstabieren. Und in Widerstand und Ergebung, urplötzlich kann man sagen, vom 30. April 1944 an, verliert Bonhoeffers Theologie tatsächlich diese letzte gottgefügte Fassung. Er krempelt das ganze Gewand seiner Theologie auf links, buchstäblich vielleicht sogar, und lässt unwillkürlich mit einem Mal den Menschen, der ohne Gott leben und als Mensch für andere, der Christus seines Nächsten sein muss und Transzendenz als Mitmenschlichkeit leben soll, zur letzten und vielleicht sogar einzigen Wirklichkeit werden. Und dieses Etsi Deus non daretur, Sie haben so schön gesagt, das ist ein Konjunktiv. Das Problem ist, dass die Theologie und die Kirche unserer Gegenwart in weiten Teilen diesen Konjunktiv in einen Indikativ verwandelt hat. Und es ist natürlich ungeheuer verführerisch, sich Bonhoeffer so zu bemühen, zu sagen, schaut her, der paradigmatische Heilige des Protestantismus selbst ist derjenige, der uns sagt, wir müssen ohne Gott leben und letztlich, wenn Sie so wollen, selbst zu Göttern werden. Und ich glaube, in genau dieser Analyse des von Ihnen jetzt zitierten Etsi Deus non daretur, dass also Gott ohnmächtig ist, aber wir als edel, wenn nicht sogar über Christen, umso mächtiger liegt die ganze Misere eines Gegenwartsprotestantismus begründet, der eigentlich keine Religion mehr ist, sondern sich in Ethik und Moralismus erschöpft.
Also aus dem Konjunktiv wird der Indikativ und Sie werfen Ihrer Kirche vor, dass sie lebt, als ob es nicht nur als ob es Gott nicht gibt, sondern dass es zu einer Ideologie zu grinnen droht und gar keine Kirche mehr ist.
Natürlich kann man das nicht so pauschalisieren, aber in der Tat gibt es ja bedeutende Theologen seit Jahrzehnten, die sich selbst als Lord Siegelbewahrer der Theologie Dietrich Bonhoeffers verstehen und die ein Programm öffentlicher Theologie und religionslosen Christentums initiiert haben, in dem sozusagen klar ist, dass das Einzige, was die Theologie und die Kirche und den christlichen Glauben zum christlichen Glauben macht, eine bestimmte Form des christlichen Humanismus, also ethischer Mitmenschlichkeit ist. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Konsequenz mit der gerade im Blick darauf, dass Gott eigentlich nichts mehr zugetraut wird, dafür dem Menschen aber sehr viel, wenn nicht alles zugetraut ist, dass die Konsequenz dieses inneren Atheismus im Protestantismus unweigerlich dazu führen wird, dass alle Kampagnen, die Menschen in irgendeiner Weise an die Kirche zu binden, fehlschlagen werden, weil letztlich diese Form des Protestantismus selbst Gott, Christus, den Glauben, die Frömmigkeit fast rückstandsfrei aufgelöst hat in eine Form von Zwischenmenschlichkeit. Das halte ich tatsächlich für eines der gravierendsten Probleme der Gegenwart. Nicht etwa irgendeine Form von Nichtglauben oder spirituellem oder religiösem Desinteresse außerhalb der verfassten Kirchen, sondern sozusagen drei Generationen nach Bonhoeffer im Herzen des Christentums, des evangelischen Christentums, vielleicht Mitteleuropas, das Gefühl, dass der Zweifel an Gott doch erheblich viel stärker ist als der Zweifel an Menschen.
Aber Sie sagen halt, dass schon im Denken Bonhoeffers ein Widerspruch vorliegt. Man kann nicht gleichzeitig singen von guten Mächten wunderbar geborgen und leben, als ob es Gott nicht gibt.
Also es gibt ja eine bestimmte Faszination für Bonhoeffer, die auch davon herrührt, dass man seine Texte als Cocktail rühren oder schütteln kann, wie man sie braucht. Das ist sehr verführerisch, weil man kann wunderbar bestimmte Ingredienzen ineinander mischen. Zum einen den Satz, wir müssen leben, als ob es Gott nicht gäbe. Zum anderen den Satz, nur der Ohnmächtige, Gott kann helfen. Zum dritten den Satz, von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Natürlich kann ich je nach spirituell-existenzieller Tagesform einmal morgens aufwachen und das Gefühl haben, es gibt Gott, selbstverständlich, kein Zweifel. Am nächsten Tag in tiefer Verzweiflung oder großer Klarheit sagen, was für ein Unsinn, natürlich gibt es ihn nicht. Und am dritten Tag sagen, ja, aber vielleicht bringt mich gerade die Meditation des leidenden Christus dazu, dass Gott in den Ohnmächtigen und Schwachen versammelt ist. Ich kann das natürlich jeweils unterschiedlich existenziell und theologisch durchdenken und durchbuchstabieren. Aber aus diesen unterschiedlichen Stimmungen und Tagesüberzeugungen wird noch lang keine konsistente Theologie. Und jetzt so zu tun, als wären die späten Bonhoeffer-Texte, was man ja bei verschiedensten Adepten immer wieder sieht, als wären die sozusagen widerspruchslos in eine theologische Form zu bringen, wo man sozusagen den einen den frommen Bonhoeffer garniert, den anderen den moralistischen Bonhoeffer, den anderen den atheistischen Bonhoeffer, den anderen den sozialrevolutionären Bonhoeffer. Das ist natürlich etwas, was nicht ganz redlich und jedenfalls nicht konsistent ist.
Der evangelische Theologe Ralf Frisch im Deutschlandfunk in der Sendung Tag für Tag aus Religion und Gesellschaft über sein Bonhoeffer-Buch Widerstand und Versuchung. Herr Frisch, es ist auffällig, wie oft einem Bonhoeffer begegnet, bei der Lektüre oder in der Begegnung mit vollkommen unterschiedlichen Theologen bzw. Theologien unserer Tage, auch bei katholischen Theologen. Wie ist es dazu gekommen, dass sein Denken, sein Ansatz dieses religionslosen Christentums so in den Mittelpunkt gerückt ist, dass Theologen, ich sag mal umgangssprachlich, so auf Bonhoeffer abfahren?
Ja, ich glaube, als rein theologischer Denker, bei aller Brillanz wäre Bonhoeffer dieses Schicksal der Heroisierung, Martyrisierung, eigentlich hätte ihn dieses Schicksal nicht ereilt. Ich glaube tatsächlich, dass die Gedanken Bonhoeffers vor dem Hintergrund dieser tragisch, fürchterlich, konsequenten und auch tatsächlich heroisch erlittenen letzten Monate nicht zu denken wäre. Andererseits muss man schon auch sagen, also es fahren eben nicht alle Theologen auf Bonhoeffer ab. Also es gibt schon eine Wahrnehmung, zu fragen, mit welchem Bonhoeffer gehen wir jetzt in die Zukunft? Ist es jetzt tatsächlich der konsequent atheistische, humanistische, nachchristliche, nachmetaphysische Bonhoeffer, der die Kirche in einer Liaison mit Fridays for Future, Klimaschutz, sozialer Gerechtigkeit, konsequentem Eintreten für die Schwachen, Entrechteten und Armen, für die Opfer, ist das eine Kirche, die diesen Weg geht? Oder ist es eben die Kirche, die sich tatsächlich fragt, wie die letzte göttliche Wirklichkeit auf eine Weise zur Sprache gebracht werden kann in unserer Gegenwart, die zeigt, dass Christentum eben nicht nur Ethik, Moral und Humanismus ist, sondern eben tatsächlich etwas mit einer Realität zu tun hat, die vielleicht tatsächlich nur religiös artikuliert werden kann, weil sie eben zeigt, dass diese Wirklichkeit noch einmal in einer letzten Wirklichkeit gründet, auch wenn das vielleicht zu schön ist, um wahr zu sein. Aber ich glaube, hier entscheidet sich christlicher Glaube oder Nichtglaube. Leben wir, als ob es Gott nicht gäbe? Oder müssten wir nicht leben, als ob es ihn gäbe? Also nach dem Motto, wenn schon die Christen selber nicht mehr an ihn glauben und man denen das auch noch anmerkt und wenn Theologie und Glaube gewissermaßen nur noch der Schläger ist, um mal einen Kollegen zu zitieren, mit dem der Ball ins Feld des Gegners geschlagen wird, um sozusagen moralisch Recht zu haben. Was ist das denn für eine Kirche und für eine Theologie? Das sagen doch alle, ja, da spende ich lieber für Ärzte ohne Grenzen, Amnesty International, Klimaschutz oder sonst was.
Unglaube, Unausgegorenes. Versetzen Sie sich doch mal in Bonhoeffer. Was würde der kontern?
Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass Bonhoeffer gar nicht so einfach kontern würde, weil nämlich eben seine Spätschriften, also vor allem die von Bethge dann edierten Briefe, Widerstand und Ergebung, um die es geht, selber vollgesogen sind von Vorsehungsgewissheit, von tiefem Glauben an Gottes Fügung und von Gottes Wirklichkeit. Bonhoeffer hätte selber ganz viele Puzzlestücke und Versatzstücke eines Denkens gehabt, das ich jetzt gewissermaßen aus seinen Briefwechseln, wie soll ich sagen, zu retten versuche. Mein Text ist ja auch der Versuch, am Ende Bonhoeffer in einer gewagten Fiktion, das hatten wir ja eingangs besprochen, Bonhoeffer sozusagen gegen Bonhoeffer und über Bonhoeffer hinaus zu lesen. Also den frommen Bonhoeffer.
Den wollen Sie retten.
Jedenfalls so wieder zu entdecken, dass klar ist, es ist nicht so einfach, dieser fromme Bonhoeffer mit dem konjunktivisch-atheistischen Bonhoeffer zu versöhnen. Man wird irgendwann an einem Scheideweg stehen und eine Entscheidung treffen müssen. Ja, ich sage es jetzt mal ganz plakativ. Ja, gibt es ihn jetzt, diesen Gott, der mehr ist als nur sozusagen seine eigene Menschwerdung in unserer Ethik und in unserer Moral? Oder gibt es ihn eben nicht?
Und Sie sagen ja, Sie erwarten eine eindeutige Antwort.
Naja, also ich sag mal, bei Bonhoeffer gibt es diese eindeutige Antwort nicht und das wollte ich eben herausprofilieren und ihn eben selber nochmal an seiner eigenen Theologie zweifeln lassen und das wäre zugleich dann meine Aneignung für die Gegenwart, einfach tatsächlich nochmal ernsthaft die Frage zu stellen, was ist gewissermaßen die tiefe und entscheidende Ressource des christlichen Glaubens, inmitten der Narrative, Befürchtungen, Ängste, Hoffnungen unserer Zeit. Also was ist die entscheidende Ressource? Und ich glaube, die entscheidende Ressource ist tatsächlich, dass wir aus einer unglaublichen, buchstäblich, letzten Wirklichkeit heraus leben, die Gestalt gewonnen hat in diesem Christus und dass wir das eigentlich auch öffentlich theologisch zur Sprache bringen müssten. Das hätte man in der Corona-Pandemie sehr deutlich machen können, aber auch beispielsweise im Klimaschutz und bei anderen Thematiken, dass wir nicht diejenigen sind, die im Regiment sitzen, sondern dass wir in einer anderen, tieferen Wirklichkeit gründen. Und ich glaube, das ist ein erheblicher Unterschied, in welche Richtung man an diesem Scheideweg abbiegt. Und es ist mir ein absolutes Rätsel, wie im christlichen Glauben sozusagen der Glaube an den Menschen in seiner ganzen Ungebrochenheit, sozusagen völlig unbefleckt von moralischen Defiziten, von Sünde, von Abgründen, von Scheitern, von Verfehlungen, wie dieser Glaube so fröhliche Urstände feiern kann. Und ich glaube tatsächlich, das ist die große Versuchung unserer Zeit, innerhalb und außerhalb des Christentums eine Kirche derer zu werden, die jetzt nicht so sehr, was ja bei Fundamentalisten der Fall ist, sozusagen durch einen starken Glauben irgendwie brillieren wollen, das ist ja auch manchmal schwierig, sondern eine Kirche der starken, moralisch Guten. Wir sind die Guten sozusagen. Und was wir machen, ist ein großer Gerechtigkeitslückensuchwettbewerb. Und wir sind eben die Reinen und Guten. Wir müssen alles tun, damit alles rein, sauber und gut wird. Und das halte ich für zutiefst unchristlich, weil es die Nachfolge Christi auf das Motiv sozusagen der Selbstbefreiung und Selbstreinigung reduziert.
Ralf Frisch, Professor für systematische Theologie und Philosophie an der Evangelischen Hochschule Nürnberg über sein Buch Widerstand und Versuchung, als Bonhoeffers Theologie die Fassung verlor. Es ist erschienen im Theologischen Verlag Zürich. 200 Seiten kosten 19,90 Euro. Herr Frisch, danke für den Besuch im Studio. Danke für das Gespräch.
Vielen herzlichen Dank. Es war mir ein Vergnügen.
Und zum Schluss noch ein Hinweis auf unser Feature heute Abend aus Religion und Gesellschaft. Darin geht es um 20.10 Uhr um die Sehnsucht nach Segen. Redakteur am Mikrofon von Tag für Tag war Andreas Mein. Danke, dass Sie dabei sind.